CDU möchte den Kanzler oder die Kanzlerin stellen. Die CSU hat eigentlich Vorteile, wenn sie dieses Amt nicht bekleiden. Wir haben gesehen, historisch waren es absolute Ausnahmefälle, wahltaktische und persönliche machtpolitische Fälle, in denen das dann stattgefunden hat, zu Servus, willkommen zum dritten Podcast, unserer dritten Folge der Troika-Perspektiven. Heute geht es um ein diesmal etwas aktuelleres Thema, nachdem wir uns die letzten Male sehr viel mit Werten beschäftigt haben, politischen Werten. Wollen wir uns heute ein bisschen mehr mit einem Sachthema auseinandersetzen, und zwar mit der Kanzlerkandidatur der Union. Armin Laschet wurde ja jetzt zum neuen Parteivorsitzenden gewählt, ist mittlerweile auch schon wieder ein Weilchen her. Man hört aber immer wieder auch, dass gerade Markus Söder von der CSU immer neue, ja, Ansprüche auf den Parteivorsitz möglicherweise haben könnte. Er meldet sie selbst noch nicht an. In Umfragen liegt er aber klar vor Armin Laschet. Mehr Menschen würden sich ihn als nächsten Kanzler und auch als Kanzlerkandidaten der gemeinsamen Kanzlerkandidaten der Union wünschen. Und deswegen wollen wir das heute mal ein bisschen durchsprechen, ein bisschen schauen, welche Chancen hat Söder, welche Chancen hat Armin Laschet auf die Kanzlerkandidatur. Es ist seit Gründung der Bundesrepublik 1949 das erste Mal so, dass ein amtierender Bundeskanzler oder eine amtierende Bundeskanzlerin nicht wieder zur Wahl antritt. Das heißt, wir haben eh sowieso schon mal dieses Jahr ein Novum. Es ist auch erst zweimal in der Geschichte der Bundesrepublik vorgekommen, dass ein CSU-Kandidat Kanzlerkandidat der Union war. Das waren beides Mal Sonderfälle, 1980 und 2002. Und damit wollen wir eigentlich auch gleich einsteigen. Christian, kennt ihr ja eben schon aus der ersten Folge. Kannst du es vielleicht mal ein bisschen gleich mal näher bringen? Wie war das? Wie ist da die historische Einordnung, wenn wir jetzt sagen, wir haben mal wieder einen CSU-Kanzlerkandidaten?
Ja, herzlichen Dank und hallo auch erstmal von mir. Genau, es ist so, dass bisher zweimal in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland es einen CSU-Kanzlerkandidaten gab. Zweimal sind sie ja gescheitert, da wollen wir jetzt ein bisschen drauf eingehen zu Beginn. Und es ist ja sozusagen der ja, häufig geäußerte Spruch, den man ja häufig hört, dass ein Bayer oder ein CSU dann nicht Kanzler werden kann, eben weil es zweimal sozusagen ja, man es versucht hat und es nicht gelingen konnte. Wobei ich an der Stelle mal kurz sozusagen den Haken machen kann, dass wir in der Tat schon mal einen Bayer als Bundeskanzler hatten, nämlich Ludwig Erhard. Der kam aus Fürth, also hatten wir den Bayer als Bundeskanzler, aber er war dann CDU-Mitglied und insofern ist es zwar richtig, dass wir schon mal einen Bayer als Bundeskanzler hatten, aber keinen CSU-Politiker. Das mal am Rande.
Und sehr erfolgreich war es ja auch nicht.
Das stimmt. 1963 hat er Konrad Adenauer abgelöst, blieb dann nur bis 1966, hat halt vor allem Wirtschaftspolitik auch gemacht und das reicht halt dann als Bundeskanzler nicht aus. 1966 dann hat Kurt Georg Kiesinger abgegeben. Und genau, das erste Mal, dass ein CSU-Politiker als Kanzler kandidiert hat, war 1980. Damals gegen Bundeskanzler Helmut Schmidt. Also Helmut Schmidt war ab 1974 Bundeskanzler bis 1982, dann gestürzt durch ein konstruktives Misstrauensvotum, wodurch dann Helmut Kohl Kanzler wurde. Und genau, also 1980 das erste Mal der Fall. Kurz so ein bisschen auf die Ausgangslage, wie kam es eigentlich dazu? Grundsätzlich konnte man damals sagen, dass der Amtsinhaber Helmut Schmidt relativ beliebt war. Also er war da schon so ein bisschen auf dem Zenit seines Erfolges, könnte man sagen. Zuvor 1976 war ja auch Bundestagswahl. Damals hat Helmut Kohl, ist Helmut Kohl gegen ihn angetreten und hat verloren. Und genau damals war also Helmut Kohl auch noch CDU-Vorsitzender und Franz Josef Strauß eben CSU-Vorsitzender und bayerischer Ministerpräsident. Und es gab so ein bisschen dann natürlich strategische Überlegungen seitens des CDU-Vorsitzenden, weil es grundsätzlich schon so gehandhabt, dass sozusagen die CDU ja sozusagen das Vorschlagsrecht hat, wer Kanzlerkandidat wird, das aber dann mit ihrer Schwesterpartei, mit der CSU abspricht. Aber grundsätzlich, ja, sozusagen haben sie, dadurch, dass sie 15 Landesverbände hat und die CSU ja nur einen, aber trotzdem eine eigene Partei ist, da schon so ein bisschen das, ja, das Vorschlagsrecht und kann, also wenn der CDU-Vorsitzende unbedingt will, hat er schon den Anspruch, dann Bundeskanzler zu werden, beziehungsweise dafür zu kandidieren. Und genau 1976 war es so, dass Helmut Kohl schon kandidierte als Kanzler. Und ist eben gescheitert gegen Helmut Schmidt. Und seine Überlegung war so ein bisschen, dass wenn er jetzt 1980 wieder antreten würde und dann zweimal hintereinander es nicht schaffen würde, dass er danach sozusagen weg vom Fenster wäre. Also dass es dann sehr große Unruhen und Konflikte innerhalb der CDU gäbe, auch was sein Amt des Parteivorsitzenden betrifft. Und er sich deswegen dann überlegt hat, okay, dann lasse ich Franz Josef Strauß den Vortritt, der war eh schwierig zu bremsen, war ja eh schon sehr, sehr ehrgeizig und ja, war damals schon, dass ihn das Amt des bayerischen Ministerpräsidenten scheinbar nicht so ausgereicht hat und hat ihn deswegen den Vortritt gelassen, um so ein bisschen schon so die strategische Überlegung zu haben, okay, er wird dann wohl scheitern, die Wahl ist schwierig zu gewinnen, Helmut Schmidt ist gerade sehr, sehr beliebt, dann schaue ich mal, was in ein paar Jahren ist und so war es ja dann auch, dass er dann 82 ein konstruktives Misstrauensvotum mit der FDP machte und dann 82 Kanzler wurde. Genau, und Herr Franz Josef Strauß ist ja dann auch gescheitert, 1980 gegen Helmut Schmidt. Insofern könnte man zusammenfassen, dass es damals einen sehr starken SPD-Kanzler gab, dass also der CDU-Vorsitzende dem CSU-Vorsitzenden eher aus Kalkül den Vortritt ließ. Und genau die Situation war dann, dass Strauß eben verloren hat und dann aber bis zu seinem Tod 1988 noch bayerischer Ministerpräsident blieb. Genau, das war der eine Fall, dass ein CSU-Politiker als Kanzler kandidiert hat. Das zweite Mal war 2002 und da würde ich an dich zurückgeben.
2002 war natürlich war Stoiber. Der ein oder andere erinnert sich vielleicht noch, dass das am Ende sehr, sehr knapp war. Edmund Stoiber hatte sich ja schon zum Wahlsieger ausgerufen und dann ging es um ein paar
Wir haben die
tausend
Wahl
Stimmen.
gewonnen.
Ja, genau. Und dann ging es um ein paar Stimmen hin oder her, wenige tausend Stimmen. Und dann gewann Gerhard Schröder doch nochmal. Es war wieder so, dass ein SPD-Kanzler antrat, ein starker SPD-Kanzler. Er hatte zwar schwierige Jahre hinter sich, Kosovo-Krieg etc., aber er hatte doch einen Rückhalt und es war eine schwierige Wahl für die Union. Es war klar, dass es knapp werden würde und dass diese Wahl auch gut verloren gehen könnte. Stoiber hatte damals sehr, sehr große Zustimmung, auch von vielen anderen Landesverbänden der CDU. Viele andere Ministerpräsidenten der CDU hatten gefordert, dass Stoiber es werden soll. Friedrich Merz hatte damals Ansprüche angemeldet, der damalige Fraktionsvorsitzende der CDU im Bundestag. Und dann kam auch noch die damalige Parteivorsitzende Angela Merkel dazu und meinte, ja, sie könnte sich auch vorstellen, sie wüsste schon, wie sie das eine oder andere in diesem Land durchaus besser machen würde. Woraufhin sich dann Stoiber und Merkel zum ominösen Wolfratshausener Frühstück bei Edmund Stoiber zu Hause getroffen haben, um das sozusagen auszukatteln, könnte man sagen.
Ja.
Wer macht jetzt die Kandidatur? Wer bekommt sie jetzt? Und in dem Fall hat dann Angela Merkel Stoiber die Kandidatur überlassen. Aus mehreren Gründen. Auf der einen Seite vermutlich, um sich selbst vor Schaden zu schützen. Es wäre nicht klar gewesen, ob sie in der Fraktion, ob sie da eine Mehrheit gegen Stoiber bekommen würde. Das heißt, sie hätte dann auch schwer argumentieren können, hätte sie eine solche Kampfabstimmung gegen Stoiber verloren, dass sie das Amt der Parteivorsitzenden weiterbehalten kann. Das hätte schwierig werden können für sie. Und auf der anderen Seite hat sie es auch sehr geschickt gemacht. Sie hat nämlich gleichzeitig gesagt, sollte Stoiber die Wahl gewinnen, wird sie nicht als Ministerin ins Kabinett eintreten, sondern sie wird die Bundestagsfraktion übernehmen und Parteivorsitzende bleiben. Und damit hat sie dann am Ende des Tages auch ihren politischen Gegner, innerparteilichen politischen Gegner Friedrich Merz ausgestochen, weil nach der Bundestagswahl konnte sie dann den Fraktionsvorsitz übernehmen und Friedrich Merz war dann nur noch ihr Stellvertreter, sehr zu seinem Leidwesen. Aber gerade die Tatsache, dass sie ja sehr großzügig nach außen hin auf die Kanzlerkandidatur verzichtet hat, zugunsten von Edmund Stoiber, hat ihr natürlich auch bei der Wahl zur Fraktionsvorsitzenden stark geholfen. Und so konnte sie dann bei der nächsten Bundestagswahl als Kandidatin antreten und war dann auch erfolgreich. Man kann also in dem Fall vor allem wieder sagen, es war eine strategische Überlegung der Vorsitzenden der CDU, auch der Funktionäre der CDU, um praktisch, also erstmal erfolgreicher möglicherweise in einer Wahl zu sein, weil Edmund Stoiber bessere Umfragewerte hatte, aber eben auch machtpolitische, innerparteiliche machtpolitische Fragen. Und genau wie im ersten Fall wurde sozusagen die Kandidatur von CDU-Seite der CSU überlassen. Es war eigentlich weniger so, dass es tatsächlich zu einer Kampfabstimmung oder einem Kampf kam, dass man sagt, okay, die CSU wollte den Kandidaten unbedingt stellen, die CDU wollte den Kandidaten unbedingt stellen und am Ende musste einer verlieren, sondern es war immer im Konsens beider Parteien. Vielleicht kann man das auch sich dann für heute anschauen. Christian, was denkst du, können wir für Lehren vielleicht aus der Historie da ziehen für die heutige Situation?
Ja, ich würde noch mal ganz kurz darauf einhaken, weil ich es ganz interessant finde zu sehen, dass wir jetzt ja eigentlich zweimal das Phänomen hatten, dass immer dann, wenn sozusagen in der ersten Reihe der Politik sozusagen politische Akteure da sind, die ein Ziel haben, sprich Helmut Kohl wollte Bundeskanzler werden, Angela Merkel wollte Kanzlerin werden, sozusagen es wichtig ist, auch Geduld aufzubringen und aber auch sozusagen ein strategisches Gespür aufzubringen. Max Weber würde vielleicht davon reden, auch die Eigenschaft des Augenmaßes mitzubringen, also vielleicht kurzfristig mal zurückzustecken und dann in ein paar Jahren, wenn die Ausgangslage, wenn die allgemeine Situation eine andere ist, dann sozusagen zuzuschlagen. Und ein anderer Punkt, der mir gerade eingefallen ist, weil du jetzt natürlich Angela Merkel angesprochen hast, 2002 oder 2005, was damals ja auch so ein bisschen mitschwang, das kann man sich heute ja zum Glück nicht mehr vorstellen, aber es ist ja schon so, dass schon viele gesagt haben, vor allem in der Union, weil es eben doch zumindest in Teilen dann eine konservative Partei ist, aber das gab es schon auch bei männerdominierten SPD-Landesverbänden, Gruppen, dass ja nicht eine Frau sozusagen Deutschland anführen könne. Also diese Argumente, wenn es natürlich schlechte Argumente sind, oder dieses Weltbild, das hat Anfang der 2000er Jahre schon noch relativ breit bestanden. Das ist vielleicht auch noch ganz interessant zu erwähnen. Genau, ansonsten haben wir jetzt kurz den historischen Vergleich gemacht und wie Severin jetzt schon angedeutet hat, wollen wir uns jetzt anschauen, wie das jetzt heute denn aussieht. Genau, Severin hat ja schon am Anfang gesagt, dass es jetzt einen neuen CDU-Vorsitzenden gibt, der eben auch schon Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen ist. Das ist insofern relevant, als dass Nordrhein-Westfalen ja das bevölkerungsreichste Bundesland ist und flächenmäßig, glaube ich, schon nach Bayern das zweitgrößte und insofern natürlich schon eine gewisse politische Bedeutung mitbringt und NRW flächenmäßig und von der Einwohnerzahl ja auch dann zum Beispiel, wenn man es mit europäischen Staaten vergleicht, ja auch relativ weit vorne ist. Das ist ja ganz interessant und insofern war es in der Vergangenheit so und ist es schon auch heute so, dass wer Ministerpräsident in diesem Bundesland ist, immer auch ein potenzieller Kandidat für noch höhere Ämter ist, unabhängig jetzt von ob CDU oder SPD. Genau. Normalerweise ist es dann schon so, dass, weil die CDU eine recht strukturkonservative Partei ist, der CDU-Vorsitzende auch Kanzler sein sollte oder eben ein Kanzlerkandidat werden sollte. Aber jetzt haben wir eben die Situation, dass die Umfragewerte von Armin Laschet verglichen mit Markus Söder oder jetzt vor kurzer Zeit ja noch Friedrich Merz, aber eine ganz andere Sprache sprechen. Ich habe mich da mal ein bisschen informiert und zwei von den aktuellsten Umfragen rausgesucht. Einmal vom Statistischen Bundesamt, da wurde gefragt, wären die folgenden Politiker ein guter Kanzlerkandidat für die Union, also CDU und CSU. Da findet bei allen Befragten Markus Söder mit 55% Platz und Armin Laschet mit 27%, also schon ein recht großer Unterschied. Und bei den Unionsanhängern Markus Söder mit 80% und Armin Laschet mit 32%. Also das ist schon eine sehr, sehr deutliche Tendenz. Und bei der anderen Umfrage, die ist vielleicht ein bisschen repräsentativer von Infratest DIMAP, die ist auch vom Januar, vom 18. Januar. Da wurde jetzt nicht unterschieden zwischen Unionsanhänger und Nicht-Unionsanhänger, sondern ganz allgemein. Und da war die Frage, wer wäre ein guter Kanzlerkandidat der Union? Und Markus Söder kam auf 54% Ja und Armin Laschet auf 34% Ja. Und Armin Laschet auf 52% Nein und Söder auf 37% Nein. Also insofern sehen wir hier schon einfach eine ganz klare Tendenz, was vielleicht jetzt schon mal ein erstes Indiz dafür sein könnte, dass es dann vielleicht doch Söder wird. Bevor ich jetzt gleich wieder an dich zurückgebe, könnte man natürlich sagen, ja, ein CDU-Vorsitzender hat natürlich den Anspruch, Kanzlerkandidat zu werden oder dann auch Bundeskanzler zu werden. Andererseits könnte man aber auch sagen, naja, ein Parteivorsitzender will natürlich auch denjenigen antreten lassen, der sozusagen die besten Chancen hat und der sozusagen auch zu einem größtmöglichen Gewinn für die Partei führt, also sprich, dass die Bundestagsfraktion möglichst groß ist. Daran haben die Abgeordneten natürlich auch ein Interesse. Und insofern sind natürlich diese Umfragen ja wie so ein Damoklesschwert hinter all den strategischen Überlegungen.
Ja.
Wie würdest du das sehen?
Ja, also es ist dann eine Ähnlichkeit, die wir zur Vergangenheit sehen, also gerade zu 2002. Stoiber war auch beliebter als Merkel. Und wie du richtig sagst, ist es absolut im Interesse auch des Vorsitzenden Armin Laschet der CDU, dass sie erfolgreich sind. Wobei man natürlich sagen muss, es gibt dann doch einen extremen oder einen großen Unterschied zur Vergangenheit. Also erstens mal, man tritt nicht gegen einen starken SPD-Mann an. Man tritt überhaupt nicht gegen einen großen, starken Gegner an. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Union den nächsten Kanzler stellen wird. Ob der nun Armin Laschet oder Markus Söder oder am Ende, was weiß ich, zaubern Sie den Jens Spahn nochmal aus dem Hut heißt, wie auch immer. Und Friedrich Merz mit Wirtschaftsminister, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall, das ist schon mal eine sehr andere Ausgangslage. Also Angela Merkel und davor Helmut Kohl hatten vor, ihre eigene Karriere dadurch sozusagen zu pushen und zu sagen, dieses Mal werden wir vermutlich verlieren oder höchstwahrscheinlich verlieren. Wir versuchen es zur nächsten Wahl nochmal und dann können wir Kanzler bzw. Kanzlerin werden. Das ist jetzt dieses Mal anders. Und wenn Armin Laschet Kanzler werden will, dann wird es sich für ihn machtpolitisch vermutlich nicht rechnen, zu sagen, ich überlasse es dieses Mal Söder und versuche es nächstes Mal. Weil wenn Söder die Wahl gut gewinnt, dann wird er auch das nächste Mal, sollte nicht irgendwas, natürlich, man kann nicht in die Zukunft sehen, 5 Jahre, aber wenn er jetzt dieses Jahr die Bundestagswahl gewinnt und dann nicht irgendeine große Krise, irgendein großer Skandal in seiner Legislaturperiode losbricht, dann wird er wieder antreten und dann wird es für Armin Laschet natürlich immer, immer schwerer. Das heißt, es ist natürlich ein bisschen die Frage, was zählt dann da mehr? Zählt da mehr die Demoskopie wie wir sehen, also die Umfragewerte der beiden, dann müsste es klar Söder werden. Da hat die Union insgesamt vermutlich bessere Chancen auf ein besseres Ergebnis. Es könnte aber natürlich auch die machtpolitische Struktur innerhalb der Union die größere Bedingung am Ende des Tages sein. Armin Laschet hat sozusagen das Recht, wenn er jetzt sagt, er möchte Kanzlerkandidat werden. Und dann wird es für Söder schon sehr, sehr schwierig, an ihm vorbeizukommen. Und es wird für Söder noch mal schwieriger, weil wir können uns auch sicher sein, dass wir diese Debatte, wer wird Kanzler groß in der CDU, nicht vor den nächsten Landtagswahlen haben werden in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Und wenn Laschet, er hat jetzt einen großen Sieg errungen, er hat es nicht besonders hoch, aber er hat Friedrich Merz, der ein sehr großes Lager innerhalb der CDU hat, ausgestochen. Er hat auch die Anhänger dann im zweiten Wahlgang von Norbert Röttgen überzeugt. Er ist jemand, der sehr gut eine Partei einen kann. Darin ist er auch machtpolitisch sehr, sehr stark, auch wenn Söder sich vielleicht nach außen hin besser inszenieren kann. Und da kann man natürlich sagen, wenn er jetzt zu diesem Erfolg auch noch es schafft, diese beiden Landtagswahlen zu meistern, sehr positiv zu wenden, dann wird es wirklich für Söder sehr, sehr schwer, an einem CDU-Vorsitzenden Armin Laschet, hinter dem die CDU relativ geschlossen steht. Er hat zwar auch unter Unionsmitgliedern, wie du gerade richtig die Statistik vorgelesen hast, hat Söder große Zustimmungswerte. Man muss aber auch sagen, dass sich tatsächlich nicht einmal bisher aus dem Merz-Lager oder von den anderen CDU-MinisterpräsidentInnen sich großer Widerstand geäußert hat. Es hat sich noch nichts geäußert in Richtung, wir hätten gerne Markus Söder. Das war die letzten Male ja auch anders historisch gesehen. Also es wird vermutlich, also es könnte eben auch an der dann die Struktur innerhalb der Union sein. Da wird sich natürlich lohnen, wenn wir da jetzt nochmal genauer darauf eingehen, wie ist da eigentlich das Zusammenspiel CDU-CSU, insbesondere wie funktioniert die CSU und was hat sie da für möglicherweise für Partikularinteresse noch auf verschiedensten Ebenen.
Ja, würde ich gleich darauf zurückkommen. Ich würde gerne nochmal kurz darauf antworten. Man kann natürlich auch sagen, naja, Umfragewerte ist zum einen die Frage, wie repräsentativ sind die denn tatsächlich? Und zum Zweiten, sind das ja immer so aktuelle Stimmungen, die sich ja sehr schnell ändern können. Gerade in so einer Pandemie scheint ja nichts in Stein gemeißelt. Und Laschet spielt ja auch ganz gut damit, dass er sagt, zum einen bei der Landtagswahl 2017 in NRW, da war er ja bei den Umfragen, bei der Direktwahl zumindest, im Vergleich mit Hannelore Kraft weit, weit hinter ihr, ganz lange weit hinter ihr. Und ja, ich würde sagen, er hat dann eher gewonnen, weil Hannelore Kraft letztlich dann relativ schwach war und einige eklatante Fehler gemacht hat. Ist jetzt ein anderes Thema. Aber also er spielt zum einen immer auch darauf an und zum anderen hatten wir jetzt ja auch die Situation bei der CDU-Vorsitzwahl. Da war Friedrich Merz auch bei den meisten Umfragen bei weitem ja vor ihm. Teilweise war ja, glaube ich, Norbert Röttgen sogar gleich auf mit ihm. Und das hat er ja auch immer dann so ein bisschen runtergespielt.
Auch vor ihm teilweise, ja. Röttgen war einigen Verbänden vor Laschet.
Ja, das hat er ja dann auch immer so ein bisschen runtergespielt. Und letztlich hat er ja auch, man kann nicht sagen, er hat Recht behalten, weil es kann ja schon sein, dass die Umfragen damals genauso repräsentativ waren und die Stimmung wiedergegeben haben. Vielleicht hat es auch erst seine Rede dann am Parteitag rausgerissen. Dadurch, dass er ja ganz virtuell war, ist das, denke ich, auch nochmal so eine sehr wichtige Variable. Aber das ist ja immer so ein bisschen die Frage, wie wichtig sind für sowas Umfrageergebnisse. Und zum anderen kann man ja auch sagen, Markus Söder ist jetzt ja auch erst seit ziemlich genau 3 Jahren, also im Frühjahr 2018 Ministerpräsident. Gut, er hat schon eine Wahl bestritten. Das stimmt, also er kam ja ein halbes Jahr ins Amt, bevor dann die Landtagswahl war in Bayern. Kann man ja auch so, oder manche würden ja auch so argumentieren, hat er da dann schon die ausreichende politische Erfahrung. Auf der anderen Seite zeigt sich jetzt ja gerade, wer sozusagen gute Politik oder ich glaube, was viel wichtiger ist, gute, wahrnehmbare, gute Politik macht in der Pandemie. Da hat man ja schon so ein bisschen so eine Art Fernduell, inoffiziellen Fernduell gesehen zwischen Laschet und Söder. Jetzt inzwischen nicht mehr so, aber im Frühjahr war das doch relativ stark. Also die Konfliktlinien auf der einen Seite Lockerungen, Grundrechte zurückgeben, auf der anderen Seite eher nachhaltig lockern, vorsichtig bleiben. Genau, das finde ich ganz interessant zu sehen.
Ja, ich würde gerne zu zwei Sachen noch ganz kurz was sagen. Mhm. Also einmal Armin Laschet, könnte man sagen, ist auch so ein bisschen der Mann der knappen Sachen. Also das mit dem CDU-Parteivorsitz war jetzt ganz knapp, die Wahl damals war knapp. Und das Interessante auch in NRW damals war ja, er hat ja nur sehr, sehr knapp seinen Wahlkreis tatsächlich gewonnen. Das war ja richtig knapp am Ende. Und anders als jetzt beispielsweise in Bayern, ist es in Nordrhein-Westfalen so, dass der Ministerpräsident aus dem Parlament sein muss. Das heißt, wenn er damals als Spitzenkandidat auf das Amt seinen Wahlkreis verloren hätte, hätte er gar nicht Ministerpräsident werden können. Das war richtig knapp und am Ende wurde er es dann so, er wurde es dem Parteivorsitz sehr knapp, also wer weiß, vielleicht bekommt er ganz knapp irgendwo noch die Kandidatur um die Ecke. Und auf der anderen Seite jetzt zur politischen Erfahrung von Markus Söder, er ist noch nicht so lange Ministerpräsident, ja, er war allerdings davor ja zum Beispiel auch Finanzminister hier in Bayern. Also er ist jemand, der schon wirklich sehr, sehr lange in der bayerischen Spitzenpolitik im Kabinett damals noch unter Horst Seehofer tätig war. Ich weiß es jetzt gerade gar nicht, ob er unter Beckstein davor schon auch schon ein Ministeramt
hatte. Ja, der war Umweltminister. Europaminister. Ja.
Also der hatte schon einige Ministerien, bis er jetzt Parteivorsitzender und Ministerpräsident geworden ist. Also ich denke, die Erfahrung würde er dann auf jeden Fall mitbringen, auch wenn Armin Laschet vielleicht länger wird. Genau, aber jetzt zur Struktur.
Genau, wir würden erstmal so ein bisschen auf die Struktur der CDU-CSU eingehen, weil das ja doch ein... ja, besonderes im deutschen Parteiensystem einzigartiges Gebilde ist, was wir hier haben. Genau, und deswegen, um das sozusagen kurz nochmal deskriptiv darzustellen, wir haben die Situation, dass es zunächst einmal zwei verschiedene Parteien sind, CDU und CSU, zwei verschiedene Parteien, und sie sich schon seit Gründung der Bundesrepublik dann darauf verständigt haben, dass die CSU eben eine reine bayerische Partei bleiben soll, die also nur in Bayern antritt und auch nur in Bayern wählbar ist. Und andererseits die CDU sozusagen dann 15 Landesverbände hat, aber eben auch nicht nach Bayern geht. Und dass sozusagen dann eben im Deutschen Bundestag, also im gesamtdeutschen Parlament, eine Fraktionsgemeinschaft gebildet wird. Also die Fraktion heißt ja CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Und genau, das heißt also, wenn zum Beispiel auch ein CDU-Abgeordneter im Bundestag eine Rede hält, dann steht da nicht CDU-Fraktion, sondern CDU-CSU-Fraktion. Also das ist dann schon sozusagen eine Fraktion. Gibt dann die Besonderheit, ganz interessant, dass es eben ja den Fraktionsvorstand gibt, also Fraktionsvorsitzenden, stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Und es gibt dann eben den Landesgruppenvorsitzenden der CSU. Das ist ja der Alexander Dobrindt seit ein paar Jahren. Und der ist gleichzeitig stellvertretender Fraktionsvorsitzender, ich glaube sogar erster stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Also das ist ganz interessant, da sieht man sozusagen auch nochmal so ein bisschen, wie die Struktur da so dargestellt ist, weil natürlich die CSU dadurch, dass sie eine bayerische Partei ist, de facto, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück, aber de facto ja auch bayerische Interessen vertritt. Und genau, wie funktioniert das de facto? Also grundsätzlich war es bisher schon so, dass der bayerische Ministerpräsident, wir erinnern uns vielleicht noch an Seehofer, immer ja, Druck ausgeübt hat auf den CDU-Kanzler oder die CDU-Kanzlerin. Diese ist nämlich auch immer auch auf die Unterstützung des CSU-Vorsitzenden angewiesen, da der häufig ja auch der Mehrheitsbeschaffer ist. Nimmt also die Situation als eines Vetospielers ein, könnte man sagen. Und das Besondere ist, wenn man sich die Ausrichtung mal so anschaut, dass die CSU sozioökonomisch, also wenn es um wirtschaftliche Fragen geht, um soziale Fragen geht, moderater ist als die CDU, also im Grunde linker als die CDU, gesellschaftspolitisch, also soziokulturell, aber konservativer ist. Das hat natürlich den Vorteil, dass die Union auch breitere Milieus mobilisieren kann und das bundesweit. Also man muss auch bedenken, es ist natürlich schwer empirisch zu messen, aber man muss auch bedenken, dass zum Beispiel Wählerinnen und Wähler in Norddeutschland, in Westdeutschland, die nur die CDU wählen können, also nicht die CSU wählen können, aber schon auch so ein bisschen sozusagen beim Wahlverhalten die strategische Überlegung anstellen können, wenn sie irgendwie sagen, CDU ist mir eigentlich zu links, in Anführungsstrichen, ah okay, da gibt es dann noch die CSU als konservative Korrektur sozusagen. Und es hat einfach den Vorteil, erstmal so ganz theoretisch, dass sozusagen breitere Milieus mobilisierbar sind. Das ist eigentlich ganz interessant. Genau, und jetzt kommen wir mal ein bisschen detaillierter noch zur CSU. Da habe ich einen Text mitgebracht von Kiesling 2005 mit dem Titel Erfolgsfaktoren der CSU, kompetitive Kooperation von Machtzentren als Bedingung für Selbstregenerationsfähigkeit und Geschlossenheit. Darin beschreibt der Autor die CSU als gesamtbayerische Hegemonialpartei und er argumentiert, dass die parteipolitische Einständigkeit der CSU den Einfluss auf die Gestaltung gesamtstaatlicher Politik vergrößert und diese als Repräsentation der bayerischen Interessen auf der Bundesebene fungieren. Und die Kernaussage ist im Grunde des Autors, dass es sogenannte kompetitive Kooperationen von Machtzentren gibt. Wer sind diese Machtzentren? Diese Machtzentren sind zum einen der Parteivorsitzende mit der Landesleitung und Generalsekretär. Das wäre hier also Markus Söder und Markus Blume. Dann die bayerische Staatsregierung mit dem Ministerpräsidenten und der Staatskanzlei. Also Markus Söder und Chef der Staatskanzlei. Der Name fällt mir gerade nicht ein, den muss ich eigentlich
Hermann. Wissen. Hermann, ich weiß den Vornamen nicht mehr. Der Sohn vom Unichef in München.
Ja, genau. Den sehe ich eigentlich auch derzeit wöchentlich in Pressekonferenzen, aber fällt mir gerade nicht ein. Und genau, die Staatskanzlei fungiert also quasi als Regierungszentrale. Dann haben wir als drittes die CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag mit den Mitgliedern der Bundesregierung. Und die macht also den bundespolitischen Einfluss der CSU sichtbar. Und die Landesgruppe trägt wesentlich zum Erfolg der CSU als bayerische Partei mit bundespolitischem Anspruch bei. Das ist ganz interessant. Und zum vierten hat man dann noch die CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag. Ja, die repräsentiert das Maß der Parteimacht sozusagen. Also wir haben hier sehr, sehr viele CSU-Kreisvorsitzende, also auf kommunaler Ebene in dem Landtag als Landtagsabgeordnete. Auch die Bezirksvorsitzenden sind da häufig vertreten. Und die Abgeordneten kommunizieren dann die CSU-Politik an innerparteiliche und gesellschaftliche Multiplikatoren und transportieren die Stimmung vor Ort an die CSU-Spitze. Und dann gibt es im Grunde noch die CSU-Gruppe im Europaparlament und auch so Arbeitsgemeinschaften wie die Junge Union oder Frauenunion. Aber die würden jetzt nicht als Machtzentren kategorisiert werden, weil die dann doch recht wenig Einfluss haben. Genau, und der Autor kommt dann zu der Schlussfolgerung, dass der innerparteiliche Wettbewerb erzeugt Selbstregenerationsfähigkeit und wird durch die Organisationsfähigkeit gezähmt, die wiederum für das geschlossene Erscheinungsbild der CSUs sorgen. Und das ist jetzt ganz interessant, weil das schon so eine Art einzigartige Struktur darstellt. Wir haben also diese Machtzentren, die sozusagen kompetitiv kooperieren, also schon in einer Art Wettbewerb stehen, aber dann eben kooperieren und immer, wenn es drauf ankommt, wenn es zur Wahl kommt, dann auch immer geschlossen beieinander stehen. Das ist ganz interessant und das ist auch wichtig. Und insofern könnte man also sagen, dass die CSU auch ein Stück weit davon profitiert. Und jetzt kommen wir zu unserem Thema zurück, dass sie nicht den Bundeskanzler stellt, aber dadurch, dass sie eben ihre kompetitive Kooperation von ihren Machtzentren hat, sozusagen auf allen möglichen Ebenen, auf allen möglichen Kanälen ihre sozusagen Einflüsse geltend machen können, ihre Politik formulieren können und immer so ein bisschen auch den Druck auf den Kanzler ausüben, was aber ja besser funktioniert, wenn der Kanzler von der CDU ist und nicht von der CSU ist, weil der CSU-Bundeskanzler natürlich irgendwie auch schauen muss, dass er auch nicht bayerische Interessen, also preußische Interessen deutsche Interessen ja wahrnehmen muss. Genau, und es ist aber dann eben sehr viel schwieriger, wenn er von der CSU kommt. So wird erstmal zur Theorie und zur Analyse.
Das heißt ja Florian Herrmann übrigens. Das jetzt,
Genau, Florian
da haben
Herrmann.
wir, da haben wir, da haben wir den Namen wieder.
Also der ist auch häufig dann, wenn irgendwie Markus Söder keine Lust hat auf Pressekonferenz zur Zeit, dann ist er dann stattdessen dabei.
Genau, genau. Ja, aber das, also das basiert jetzt aber tatsächlich dann auf der Annahme, wenn ich das richtig verstanden habe, dass die CSU in diesen verschiedensten Machtzentren, also zum Beispiel eben in der Landesgruppe im Bundestag, vornehmlich auch bayerische Interessen dann, dann vertritt und nicht unbedingt, obwohl es sich um Bundestagsabgeordnete handelt, deutsche Interessen zum Beispiel im Blick hat, sondern vornehmlich eben die bayerischen. Oder?
Das ist eine gute Frage. Ich will es jetzt nicht komplexer machen, als es ist, aber rein grundgesetzlich ist es ja so, dass ja jeder Abgeordnete des Deutschen Bundestags ja ein sogenanntes freies Mandat hat und kein imperatives Mandat. Was heißt das? Im Grundgesetz steht geschrieben, ich glaube Artikel 68, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, dass der Abgeordnete nur seinem Gewissen verpflichtet ist und nicht seinen Wählern im Wahlkreis. Das ist ganz, ganz wichtig. Deswegen gibt es auch keinen Fraktionszwang, wie es häufig auch medial dargestellt wird. Kann man darüber streiten? Genau, ich finde den Begriff Fraktionsdisziplin passender, denn natürlich gibt es eine Art Fraktionsdisziplin, aber es steht ja nichts über dem Grundgesetz rein staatsrechtlich. Und deswegen gilt das freie Mandat, der Abgeordnete ist nur seinem Gewissen verpflichtet. Aber de facto ist es natürlich schon so, dass ein Abgeordneter überlegt, okay, ich bin, wenn ich das Mandat behalten will, auf wen bin ich angewiesen? Ich bin auf Stimmen in meinem Wahlkreis angewiesen. In Bayern ist es ja meistens so, dass ja alle Direktmandate an die CSU gehen, waren bei der letzten Bundestagswahl jedenfalls so, jetzt ändert sich ja ein bisschen was mit den Grünen vor allem. Und dann überlegt sich natürlich ein Abgeordneter, in dem Fall CSU, okay, ich habe meinen Wahlkreis in Holzkirchen oder im Bezirk Oberbayern und überlegt natürlich dann auch, okay, welche Interessen gibt es da? Gibt es hier eine starke Automobilindustrie? Also natürlich spielen solche Interessen dann einen gewissen Einfluss. Und insofern würde ich dir, ja, staatsrechtlich eigentlich müsste ich dir widersprechen, aber ja, politisch, pragmatisch, praktisch ist es im Grunde schon so.
Ja, ja, weil mir ist es jetzt aufgefallen, weil du ja eben auch meintest zum Beispiel, dass die Union dadurch, dadurch profitiert, dass jetzt die CSU gesellschaftspolitisch konservativer ist als die CDU, aber wirtschaftspolitisch möglicherweise also einen größeren Wert auf den Sozialstaat legt als die große Schwesterpartei. Was natürlich jetzt, und wenn das jetzt aber dann beispielsweise Wähler und Wählerinnen im Norden mobilisieren soll, dann ist es natürlich schwer zu vermitteln, wenn die sich hauptsächlich um bayerische Interessen kümmern, muss man sagen. Aber ja, natürlich, das ist ein Vorteil, den die anderen Parteien nicht haben. Es ist aber spannend, weil das ja dann bedeutet, also die CDU möchte den Kanzler oder die Kanzlerin stellen. Die CSU hat eigentlich Vorteile, wenn sie dieses Amt nicht bekleiden. Wir haben gesehen, historisch waren es absolute Ausnahmefälle, wahltaktische und persönliche machtpolitische Fälle, in denen das dann stattgefunden hat. Zu heute gibt es dann klare Unterschiede, einfach allein, wenn man auf den politischen Gegner blickt, ja, einmal den starken Gegner SPD, heute eine schwache SPD, starke Grüne, aber weit nicht so stark, dass jetzt irgendwie Rot-Rot-Grün oder eine Ampel nahe an einer Mehrheit wäre. Und trotzdem hält es sich massiv, dass Markus Söder große Chancen auf die Kanzlerkandidatur hat. Eigentlich seltsam, oder? Also, wenn wir mal ein bisschen hier versuchen, jetzt aus dem, was wir jetzt gehört haben, in die Zukunft vielleicht zu schauen, einen kleinen Ausblick zu machen, wo kommen wir dann hin, gerade auch wenn wir den politischen Gegner, die Grünen, sie wissen ja auch noch nicht, wen sie aufstellen, Baerbock oder Habeck, wenn wir die in den Blick nehmen.
Ja, das muss man natürlich sagen, wir haben bisher ja überwiegend, ja, theoretische, wissenschaftliche, vor allem rationale Überlegungen angestellt. Und wir können natürlich sagen, natürlich haben genau diese Überlegungen und vermutlich auch noch viele zusätzliche, auch genau gerade im engsten Kreis der Führung der CDU, CSU, also diese Überlegungen werden vor allem bei Armin Laschet und Markus Söder ja auch gemacht. Da müssen wir uns nicht drum täuschen. Jetzt kann man aber natürlich sagen, dass so rationale Überlegungen gerade bei solchen Fragen, wo es um personelle Entscheidungen geht, ja vielleicht nicht das Einzige sind. Mhm. Und um vielleicht ein bisschen auf die Person Markus Söder einzugehen, es ist ja allgemein bekannt, dass er so sein großes Vorbild ja immer Franz Josef Strauß war. Und er ja, steht da ja bis heute dazu und wird nicht müde, das sozusagen zu betonen. Und deswegen war es war ja auch immer so sein Lebenstraum, ja bayerischer Ministerpräsident zu werden. Und wenn man sich mal so Äußerungen in den letzten Jahrzehnten anschaut und anhört, wo, ja, was jetzt irgendwie keine Rolle mehr spielt, aber da hat er sich ja auch sehr häufig sehr abfällig geäußert über alles, was nicht Bayern ist, also über Berlin vor allem, über alle anderen Bundesländer, ja, dass die alle so viel schlechter regiert würden und alle so viel schlechter dastehen als Bayern, so hat er ja schon häufig argumentiert. Und insofern, ja, könnte man ja eigentlich sagen, naja, Markus Söder hat doch alles, bayerischer Ministerpräsident, Umfragewerte laufen doch gerade alles sehr gut für ihn. Warum soll er denn überhaupt da noch Bundeskanzler werden oder werden wollen? Jetzt muss aber natürlich sagen, dass diese Umfragewerte da, glaube ich, schon eine Rolle spielen. Und diese Umfragen liest ja auch er. Und er wurde ja auch schon damit mehrfach konfrontiert, das weiß er ja alles. Und insofern kann man vielleicht sagen, ist vielleicht eine Herangehensweise, dass vielleicht eine zusätzliche Variable dazu kommt, die man Ehrgeiz, Profilierung nennen kann, dass er vielleicht das schaffen kann, was sein großes Vorbild Franz Josef Strauß eben nicht geschafft hat 1980 gegen Helmut Schmidt. Und dass es vielleicht ein persönlicher Antrieb von ihm ist, sozusagen das zu schaffen, was sein großes Vorbild nicht schafft. Das ist natürlich auch keine rationale Überlegung, sondern eine, ja, weiß ich nicht, emotionale oder Frage der Profilierung. Was ich damit nur sagen will, wir dürfen das natürlich nicht rein wissenschaftlich und rational argumentieren, sondern müssen natürlich auch schauen, welche zusätzlichen Variablen dazukommen. Und vielleicht noch kurz, was die Figur Armin Laschet betrifft. Ja, ich stimme dir zu, was du schon gesagt hast, dass wenn er jetzt sagen würde, ich will Kanzler werden, dass ihn da keiner dran hindern würde. Auch Markus Söder würde ihn da nicht dran hindern. Er hat ja er hat natürlich keinen entspannten Job, aber er sitzt ja fest im Sattel in Bayern. Also er hat ja im Moment auch eigentlich wenig zu verlieren. Und Armin Laschet hat immerhin gezeigt, dass er eine Landtagswahl auch gewinnen kann, auch gegen eine eigentlich sehr populäre Amtsinhaberin. Und ja, insofern ist wirklich, glaube ich, die Kernfrage, will er es oder will er es nicht? Und wer hat die besten Chancen? Und da ist er, glaube ich, schon in so einer Art Dilemma, weil er ja auch diese Umfragen liest und da er nicht so gut wegkommt.
Ja, er hat natürlich auch, muss man sagen, vermutlich mehr zu verlieren als Markus Söder. Also ja. Gerade wenn wir dann eben nochmal auf die letzten, auf die beiden historischen Ereignisse gucken, die wir uns schon angeschaut haben, sowohl Franz Josef Strauß als auch Edmund Stoiber sind danach bayerische Ministerpräsidenten geblieben und auch Parteivorsitzende noch für einige Jahre. Ja. Stoiber, glaube ich, noch bis 2007, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Und Franz Josef Strauß ja bis zu seinem Tod. Und das kann man sich auch gut vorstellen, gerade auch in der Situation, wenn man sagt, okay, eine Kanzlerkandidatur Markus Söder gibt es nur im Konsens mit der CDU, im Konsens mit Armin Laschet, bedeutet ja irgendwo, er muss gebeten werden, das zu machen. Und dass er dann danach auch sehr viel leichter dann politisch einfach sein Amt weiterführen kann, selbst wenn er die Wahl verlieren sollte, was zum jetzigen Standpunkt ja recht unwahrscheinlich ist, zum jetzigen Zeitpunkt, selbst wenn er die Wahl verlieren sollte, würde es jetzt ihm vermutlich nicht so groß schaden. Während Armin Laschet, muss man natürlich sagen, er ist jetzt CDU-Vorsitzender geworden, wenn er sagt, gegen einen möglichen CSU-Kandidaten, der in den Umfragen besser dasteht, ich mache es trotzdem, und verliert dann und es wird am Ende rot-rot-grün oder eine Ampel, dann ist er natürlich sein Amt auch als Parteivorsitzender vermutlich los. Und wie es dann mit seinem Ministerpräsidentenamt ausstellt, ist dann nochmal wieder eine andere Frage. Aber er ist dann vermutlich zumindest aus der großen Spitzenpolitik erstmal raus. Und das heißt, es kann natürlich auch da die persönliche strategische Überlegung sein, möchte ich dieses Risiko zum jetzigen Zeitpunkt angehen oder reicht es mir, Vorsitzender der CDU zu sein, möglicherweise dann einen Kabinettsposten zu bekommen oder eben weiter Ministerpräsident des größten Bundeslandes zu bleiben. Das ist natürlich eine Frage, die sich stellen muss. Aber wie wir auch vorhin schon meinten, wenn Söder Kanzlerkandidat wird und gewinnt, dann ist es halt auch für Laschet vorbei, dass er nochmal Kanzler wird. Vermutlich. Also, weil wenn Söder gewinnt, dann wird er das nächste Mal vermutlich auch wieder antreten. Das ist in der Historie bisher praktisch immer so gewesen, wenn es nicht plötzlich ein Misstrauensvotum oder, wie gesagt, etwas völlig Unerwartetes dazwischen kommt. Das muss man halt aussehen, wenn man jetzt gerade, weil du die persönlichen Interessen der Person angesprochen hast. Ich würde aber gerne noch mal einen Blick vielleicht mehr auf die politischen Gegner werfen. Mhm. Wir haben ja dieses Mal die einmalige Situation bisher, dass wir tatsächlich theoretisch drei verschiedene Parteien das Kanzleramt führen könnten. Die SPD tritt mit Olaf Scholz an. Die Grünen wissen es noch nicht, ob sie Habeck oder Baerbock aufstellen. Die Union weiß es ja auch noch nicht. Die Grünen werden es vermutlich nach Ostern auf ihrem Parteitag entscheiden. Wann es die CDU macht, beziehungsweise die Union, ist noch fraglich. Also wie gesagt, sie werden die Landtagswahlen jetzt noch abwarten. Armin Laschet hat aber in einem Interview jetzt auch schon erwähnt, möglicherweise nach Pfingsten erst. Also da lassen sie sich dann schon kräftig Zeit. Und da ist dann natürlich schon die Frage, warten sie möglicherweise die Kandidatur der Grünen ab? Also was denkst du, was hat der politische Gegner möglicherweise damit zu tun, wer von beiden jetzt der bessere Kandidat ist? Oder der wahrscheinlich?
Gute Frage. Ich glaube gar nicht, dass es so eine große Rolle spielt. Also wie gesagt, Olaf Scholz ist ja schon nominiert, schon seit August. Für die Union ist es ja sowieso jetzt eine auch recht neue Sache, weil es ja die letzten Jahre oder Jahrzehnte ja immer so war, dass relativ klar war, wer eigentlich antritt, und dann war meistens schon ein Jahr vor der Wahl klar, dass in dem Fall Angela Merkel halt wieder antritt. Was die Grünen betrifft, also es ist ja jetzt sowieso, wie du schon angesprochen hast, ja neu, dass sie, wie es ja aussieht, haben sie ja auch schon angekündigt, einen Kanzlerkandidaten nominieren werden. Letztlich, um das vielleicht auch nochmal kurz zu erwähnen, es ist ja jetzt auch kein schriftlich niedergelegtes formelles Amt, Kanzlerkandidat, sondern es ist ja eher so eine Art informelles Amt, dass die Leute wissen, wenn eine Partei sozusagen stark genug ist, dass sie einen Kanzler stellen kann, dafür, ja, im Idealfall ist sie die stärkste Fraktion, aber es reicht ja auch häufig, die zweitstärkste Fraktion zu sein, wenn entsprechende Koalitionen gebildet werden, dass die Leute dann halt wissen, auf wen sie sich sozusagen einlassen können und wen sie dann wählen wollen. Letztlich ist das ja kein wirklich formelles Amt. Insofern glaube ich, dass Söder und Laschet es nicht davon abhängig machen werden, wer es bei den Grünen antritt. Aber es ist natürlich eine neue Konstellation, dass sozusagen nicht mehr zwei auf Augenhöhe, wenn man das überhaupt sagen kann, bei den letzten Wahlen, Merkel gegen den SPD-Kandidaten, jetzt auftritt, sondern dass sozusagen ein dritter Akteur dazukommt und die natürlich auch ihre eigenen Policies nochmal sozusagen versuchen, in den Vordergrund zu stellen, vor allem bei den Grünen ja Klima- und Umweltpolitik. Und also ich denke, ich gehe sowieso dann davon aus, dass vermutlich eher Annalena Baerbock Kanzlerkandidatin wird, aus vielerlei Gründen, vor allem, weil sie eben eine Frau ist und sozusagen da davon sich dann am bestmöglichen profilieren kann und unterscheiden kann von den anderen Kanzlerkandidaten der Parteien. Und ja, zum anderen ist sie dann halt auch inhaltlich sehr viel versierter und rhetorisch auch besser als Robert Habeck in meinen Augen. Genau, insofern ist es auf jeden Fall eine neue Konstellation. Wird auf jeden Fall spannend sein, das zu beobachten, wie das zum Beispiel dann mit dem Kanzlerduell wird. Wird es dann ein Dreierduell geben oder nur ein Zweierduell? Stellen die Grünen nicht am Ende doch beide irgendwie auf?
Es
Theoretisch
wäre ihr
könnten sie es ja machen.
zuzutrauen. Es wäre ihr
Dadurch,
zuzutrauen.
dass ja, es ist, wie gesagt, es ist ja kein formelles Amt, sie können ja beide aufstellen. Und
Ja.
um noch den kurzen Exkurs zu machen, letztlich ist es ja sowieso so, was nun im Grundgesetz steht, ist, Bundespräsident schlägt dem Bundestag einen Kandidaten vor und der muss dann in ja, maximal drei Wahlgängen, in den ersten zwei Gängen muss die absolute Mehrheit kommen, gewählt werden. Und ob das, also er muss nicht irgendeinen Kanzlerkandidaten vorschlagen, er kann auch andere vorschlagen. So viel nur kurz dazu.
Martin Schulz.
Ja, er hätte 2017 oder 2018 hätte er antreten können, Bundestag. Er hätte vielleicht die relative Mehrheit, ja, wahrscheinlich nicht, aber ja.
Nein.
Aber er hätte
Ja,
antreten können, wenn er
ja.
wollte.
Ja, ich muss sagen, ich finde es gut, dass du auch noch gesagt hast, dass Annalena Baerbock ja durchaus rhetorisch und auch besonders in vielen Fachfragen durchaus sehr viel versierter ist als Robert Habeck. Also sie unterscheidet sich jetzt von den anderen Kandidaten, wen auch immer die Union aufstellt, jetzt nicht nur aufgrund ihres Geschlechts, aber das ist, denke ich, auch gerade für die Grüne Partei, die sich ja wie kaum eine andere auch den Feminismus auf die Fahnen geschrieben hat, ist es, denke ich, durchaus ein Argument zu sagen, dass sie lieber mit einer Frau antreten als mit einem weißen, philosophierenden Mann. Und dann ist sie natürlich auch noch auf der anderen Seite auch noch die echt versiertere Kandidatin, die sich in einem Duell vermutlich auch gegen die anderen Kandidaten besser durchsetzen kann, besser Spitzen setzen kann, besser die Grünen Themen anbringen kann. Ja, ich denke auch nicht, dass tatsächlich die Wahl, wer von den beiden es jetzt wird, also Baerbock oder Habeck, großen Einfluss auf die Frage der Union haben. Allerdings muss man sagen, laut der aktuellen Umfragen ist Schwarz-Grün, die momentan, klar, bis zur Wahl kann noch viel passieren, ja, aber ist Schwarz-Grün die wahrscheinlichste Kombination? Und wenn man sich jetzt zum Beispiel an das Volksbegehren um die Bienen hier in Bayern erinnert, dann muss man sehen, dass da Markus Söder relativ schnell in der Lage war, plötzlich den Grünen ihre Themen wegzunehmen und sich umzudrehen, 10-mal um die eigene Achse. Und da sehr opportunistisch unterwegs war und damit aber positiv, also sehr gut gefahren ist. Also seine Umfragewerte sind gestiegen, obwohl sich eigentlich irgendwie die Grünen profitieren wollten. Das heißt, er ist vermutlich auch tatsächlich in möglichen Koalitionsverhandlungen, schon in Sondierungsgesprächen davor, sehr gut in der Lage, mit den Grünen einen Koalitionsvertrag in irgendeiner Weise auszuhandeln. Er kann sich da sehr gut, denke ich, auf grüne Themen einstellen. Wie gut das Armin Laschet gelingt, ist wieder eine andere Frage, denn er hat jetzt ja schon häufiger betont, dass für ihn der Lieblingspartner die FDP wäre. Was
Das stimmt, ja.
für die Union irgendwie an sich selbst erklärend ist, dass die mit der FDP. Das ist die Partei, die Ihnen von möglichen Koalitionspartnern am nächsten ist, dass Sie mit der koalieren wollen, ist irgendwie logisch. Aber er erwähnt das so häufig. Das finde ich hochinteressant, insbesondere weil die FDP ja nicht besonders gut dasteht. Also, dass es für Schwarz-Gelb reichen wird, ist sehr unwahrscheinlich. Und
Ja.
dennoch versucht er da immer wieder die Abgrenzung zu den Grünen zu machen und zu sagen, ja, wir gehen lieber auf eine konservative, dann wirtschaftsliberale Richtung, anstatt uns so um Umwelt zu kümmern. Und man muss auch sagen, er hatte auch, wenn wir uns an den Hambacher Forst und die Polizeieinsätze dort erinnern, gerade unter Wählern, die sich grünen Themen zugeneigt fühlen, ja nicht, hat er ja nicht unbedingt die besten Karten. Und
Weil die Gründer ja selber zugestimmt haben erst, aber anderes Thema
Ja, das.
bei der Rodung.
Ja, die Grünen. Nee,
Also, ja, ich.
über die Grünen und wie die, nachdem sie in der nächsten Regierung beteiligt sind, einen ähnlichen Niedergang erleben werden wie vermutlich die SPD in den letzten Jahren, könnten wir nochmal eine eigene Folge machen.
Ja, ich glaube auch, gerade was du jetzt angesprochen hast mit CSU und Söder und Frage der Umwelt- und Klimapolitik, wäre jetzt interessant noch aufzumachen, aber würde jetzt, glaube ich, etwas zu weit führen und wie das so ist mit konservativen Prägungen und Ausrichtungen. Genau, ich würde vorschlagen, wir kommen langsam, aber sicher zum Schluss und wir könnten vielleicht einfach jeder nochmal nach allen Überlegungen, die wir jetzt angestellt haben, rational und emotional und ideell, vielleicht jeder einfach mal eine Prognose machen. Ja, wer Kanzlerkandidat wird, willst du anfangen?
Also, es ist natürlich schwierig. Ich denke, dass die historischen Situationen eigentlich auf Armin Laschet hindeuten, unabhängig, abgesehen von der Demoskopie. Also, die Umfragewerte sind für Markus Söder klar besser. Man muss allerdings auch eben sagen, dass Armin Laschet parteiintern ein sehr guter Machtpolitiker ist. Und wie gesagt, wenn jetzt die beiden nächsten Landtagswahlen sehr gut laufen und wir werden davor keine Entscheidung haben, auf gar keinen Fall vermutlich nicht einmal eine größere Debatte, wenn die gut laufen, das wird der Gradmesser für Armin Laschet sein. Wenn die gut laufen, dann wird es für Söder sehr, sehr schwer, an ihm vorbeizukommen. Und dann denke ich, dass es Armin Laschet wird. Man muss auch sagen, Armin Laschet hat, wie gesagt, schon mal angesprochen, die Entscheidung könnte auch erst sehr spät fallen, was ihm zugutekommen würde. Das haben wir zum Beispiel auch beim Parteivorsitz gesehen. Die Verlegung des Parteitags nach hinten hat Armin Laschet von allen Kandidaten am meisten genutzt. Und wir sehen das auch jetzt. Es geht jetzt gerade noch mal, möglicherweise rollt die dritte Corona-Welle an. Es geht jetzt noch mal darum, wo müssen wir möglicherweise Maßnahmen hart durchziehen? Wie sieht es mit Ostern aus? Ist Osterurlaub drin? Und da geht es jetzt eher vielleicht gerade nochmal, dass sich da Markus Söder gut profilieren kann. Er hat sich ja schon als der große Corona-Fighter inszeniert und das kann er gut. Und ich denke, da hat er eine Position eingenommen, die ihm selbst, wenn Armin Laschet jetzt versuchen würde, ihm da hinterher zu rennen, ihn nicht mehr einholen würde. Wenn die Entscheidung erst sehr spät fällt, könnte es sein, also ich halte es dafür sehr wahrscheinlich, und es dann mehr um Lockerungen geht, dass da Markus Söder oder dass da Markus Söder Schwierigkeiten hat, im Gegensatz zu Armin Laschet, der schon immer die etwas laxere Corona-Politik im Vergleich zu Markus Söder fährt. Es kann auch gut sein, dass viele Wählerinnen und Wähler zu dem Zeitpunkt dann den starken Mann, den Markus Söder ja gerade in der Corona-Zeit markiert, dann etwas überdrüssig sind. Also umso länger der Lockdown dauert, so härter die Maßnahmen die Leute treffen, umso einfacher könnte es, umso besser könnten auch die Umfrageergebnisse am Ende für Armin Laschet mit seiner etwas weicheren Corona-Politik werden. Und das dann in Verbindung mit den Machtansprüchen, wenn die Landtagswahlen gut laufen, würde ich tatsächlich auf Armin Laschet tippen, auch wenn es die meisten momentan nicht tun.
Ja, dann würde ich einfach mal die Gegenposition einnehmen, weil du jetzt schon die Landtagswahlen angesprochen hast. Ich glaube in der Tat, dass die für die CDU ist jetzt gut 2 Wochen noch hin, nicht so gut ausfallen werden. Zum einen in Baden-Württemberg glaube ich, dass die Grünen ja vermutlich, weil sie eher da sehr grün-schwarz sind, ja relativ stark verankert sind und auch wieder ein gutes Wahlergebnis, vor allem, es wird ja auch vor allem eine Personenwahl sein werden, also vor allem wegen Winfried Kretschmann da ein gutes Ergebnis
Sie kennen
einfangen
mich.
werden, ja, sozusagen. Und genau, dass die CDU da Probleme hat. Rheinland-Pfalz glaube ich auch, dass der personelle Faktor mit Malu Dreyer da schon dazu führen wird, dass auch die SPD weiterhin die Ministerpräsidentin stellt. Die Umfragen, die ich da jetzt so gesehen habe, sahen ja SPD und CDU relativ gleich auf. Ich glaube aber, dass die Landtagswahlen in den beiden Bundesländern nicht so gut ausgehen würden für die CDU, was dann in der Tat ein bisschen natürlich auch Laschet angelastet werden wird als Bundesvorsitzender. Das ist die eine Variable, und die andere Variable ist dann, glaube ich, schon, dass, wenn das denn so dann so kommt, dass auch viele politische Akteure in der Union, CDU und CSU, dann schon auch an Laschet rangehen werden und sagen, naja, lass uns doch wirklich jetzt die Person nehmen, die nach den Umfragen und nach allem, was wir jetzt beurteilen können, die besten Chancen hat, auch wirklich Kanzler zu werden und die Union möglichst viele Mandate bekommt. Und hinzu kommt dann noch der Ehrgeiz oder die Profilierung von Markus Söder dazu, die ich da schon nennen würde. Insofern würde ich dann die Prognose aufstellen, dass ich schon glaube, dass, auch wenn rational, haben wir jetzt ja heute besprochen, sehr viel dagegen spricht, aber dann doch Markus Söder Kanzlerkandidat wird. Das wäre dann meine Prognose, und dann schauen, können wir ja mal schauen, wann es bekannt gegeben wird, und wer dann, einer von uns wird ja wahrscheinlich recht behalten. Außer dann wird es doch Jens Spahn, dann haben wir beide Unrecht.
Oh Gott, es kann auch noch sein, ja. Nein,
Ja.
es wird schon einer von den beiden. Also,
Ich glaube auch. Genau.
ja, und in diesem Sinne haben wir jetzt mal unsere Hauptargumente versucht, die hergebracht, versucht, die Situation ein bisschen zu analysieren. Hoffentlich haben wir es ein bisschen klarer gemacht, weil, wie gesagt, es wird noch eine Weile dauern, bis wir hier wirklich eine Entscheidung sehen. Vielleicht sogar noch eben bis nach Pfingsten, wer weiß. Und ja, dann würden wir uns an dieser Stelle verabschieden
Genau.
und wir hören uns dann Ende März wieder.